Also ich, der Paul ist bei mir noch ein Ticken leiser, aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Conny,
ja, ich bin jetzt auch nicht am Mikrofon gewesen,
so, okay. Ist glaube ich besser.
Jetzt. So, bin ich gut?
Ja, ihr seid alle gut. Ja, aber du bist ein bisschen leise jetzt.
Ja, ich finde auch, Micha könnte lauter sein.
Ich könnte lauter sein.
Ja, kann ich mir noch schnell so ein M&M's reintrommeln mit 30% Rabattcode drauf. Was? Wegen kurzer Haltbarkeit. Was daran ablaufen soll, ist mir auch ein Rätsel.
Was läuft ab?
M&M's.
M&M's.
Keine Alien-Technologie.
Ich melde sie im Mund nicht in der Hand.
Ich drück. Da sind wir wieder im Universum der freundlichen Unterhaltung, wenn es um Exo-Dinge geht, irgendwie so Teile. Also heute geht es irgendwie so ein bisschen um Atlantis, glaube ich.
Kaffee hast du schon drin hier?
Ich habe eine ganze Menge Kaffee schon in mir drin.
Hey, ich bin der mit dem Jetlag, nicht du heute, okay?
Ja. Jetlag! Das ist der neue Song der alte Song von Calm Guys, heute interpretiert von Paul. Ausgabe Nummer 52, obwohl wir jetzt Nummer 42 haben. Woran liegt das? Ich hab da erst 42. Wir haben ja noch die X-Fälle und ein Special und so, und dann kommen wir auf 52 Folgen. Vielen Dank übrigens für 10.000 Abonnenten. Im Podcast-Bereich. Cool, ihr kleinen Ufologen da draußen, ihr Freunde der Präastronautik, ihr seid wirklich der Oberwahnsinn. Da sind wir wieder mit einer Normalbesetzung. Das letzte Mal haben der Micha und ich ja eine UFO X gemacht.
Eine X-Folge. Paul, hast du sie gehört? Wie war ich?
Ja, ich habe sie gehört. Es war, als ich gerade auf dem
Weg war. War ich eine würdige Vertretung?
Das war mega geil. Ich habe übrigens auch einen Nachtrag zu den Eulen zu machen.
Oh.
Also ich kann die Folge wirklich nur jedem empfehlen. Es ist der absolute Wahnsinn.
War die, genau. Und dann war es ein bisschen stiller. Ganz kurz, muss ich kurz erklären, weil der Paul war im Urlaub. Er war in Atlantis und war danach in der Area 51 gefangen. Und wir mussten ihn dann quasi im Saturngürtel in einer harten Verhandlung mit Wasserwesen wieder freikaufen. Damit er mit so einem Geheimprojekt, was angeblich die Menschheit zusammen mit irgendwelchen Leuten aus Alpha Centauri macht, ihn dann wieder quasi durch so ein Wurmloch zurückholen. Und jetzt ist er wieder da, hat genau die Osterferien gepasst. Deswegen waren wir jetzt mal zwei Wochen nicht da. Aber so ungefähr war es doch, Paul, oder?
Sehr gut zusammengefasst. Auch ich fand das auch klasse mit der Galaktischen Föderation, die du eingebaut hast. Aber, kleiner Nachtrag, ich sag mal, wenn das Eulen sehr nach so Klein Grays aussehen, könnte man ja auch tatsächlich, wenn wir tatsächlich auch so ein bisschen außerirdische DNA haben und auch quasi die Tiere Teil der außerirdischen DNA besitzen, warum nicht ein paar Tiere quasi auf den Planeten setzen und ansiedeln, die schon auch eine gewisse Ähnlichkeit mit einer anderen Alienspezies hat? Zufälligerweise vielleicht die Greys. Da könnten wir uns besser auf die einstellen. Genauso wie auf die
Reptiloiden,
wenn wir so ein paar Reptile quasi als Tiere haben.
Aber warum haben sie dann einfach so Eulen genommen, die eigentlich total menschenscheu sind? Hätten sie dann nicht lieber Hunde genommen, dann hätten sie die ganze Zeit an unserer Seite, neben uns, unentdeckt und vielleicht noch geliebt und verwöhnt.
Denk dran, es könnte auch da draußen Katzenwesen geben, ne?
Eule.
So wunderschöne Katzenwesen gibt's bestimmt auch.
furchtbare Vorstellung, die Katzen.
Ja, genau. Dann lieber doch die Eulen, oder?
Ja, wie gesagt. Aber es ist eine komische Entscheidung, dass die Aliens gerade diese Wesen nach ihrem Äußeren geformt haben. Aber gut.
Micha, was machst du eigentlich, wenn du auf deinem Mondgrundstück da oben auf einmal so eine Katze rumstreunt?
Dann hol ich meinen Gartenschlauch raus und spritze ihn nass.
Und so ein kleines Hündchen.
Das Gleiche, ja.
Och Mann.
Nein, natürlich. Ich habe nichts gegen Tiere, solange die nichts gegen mich haben.
Ich bin auch Fan von Tieren. Am liebsten gebraten. ja, hallo, der ist doch schon uralt, Lavendel. Das ist ein Gag. Ein Gag, Leute. Ich glaube, den hat schon Fips Asmussen erzählt.
Ja, okay.
Sind Sie Tierfreund? Ja, ich auch. Sind Sie Koch?
Apropos Fips Asmussen. Ich war gestern auf dem Fischmarkt. Oh. Hab neben der Backfischrutsche gesessen. Und mir ging schon nach 5 Minuten diese CD auf und sagt, die da die ganze Zeit Witze vorliest. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, in der Alarmstufe zu erzählen. Ich schreibe mir es mal in meine Liste rein, dann können wir das nächste Mal besprechen. So, zurück zu den Aliens.
Wir waren auf dem Fischmarkt. Also gestern,
Ich war auch auf dem Fischmarkt gestern. Wo warten wir alle?
Stenger war gestern auf dem Fischmarkt. Nee, vorgestern. Hey. Gestern ist er nach Mainz gefahren.
Ja, wir sind ja mittlerweile, sind wir ja eigentlich nur noch zu kindkompatiblen Zeiten unterwegs. Das sind dann die Zeiten, wo du A, noch guten Parkplatz kriegst und B, wieder daheim bist, bevor der richtige Fun losgeht und die anderen
ja, Morgen kommen. Aber ich parke immer also im Parkhaus.
Wir haben uns wahrscheinlich nicht getroffen.
Ach, wir ja, könnten uns ja mal treffen.
Bei so Veranstaltungen ja voll.
Bei solchen Events können wir uns doch mal da treffen.
Ja, wenn ihr Bock habt, halt extra früh wegen uns zu kommen und dann sind
was
wir auch
dann nach einer Stunde
weg.
Ach komm schon.
Lass uns das mal anders besprechen, Conny, auf. Wir machen jetzt mit den Eulen rein.
Uhr, die Stufo News. Schönen guten Tag. Du hast, wir waren doch jetzt soweit, oder? Wir wollten das abbrechen, wir wollten weitermachen, ne? Wir haben einen straffen Fahrplan, weil wir wollen uns ja gleich noch auf den Backfisch treffen. Es gab einen Artikel von The Pules. Was ist The Pules? Was ist denn das für eine Plattform?
Keine Ahnung, der Paul gräbt immer die komischsten Newsportale raus.
Ja.
Die tauchen dann auch nur für eine Meldung auf und dann nie mehr.
Aber ich habe diese Meldung nochmal woanders gelesen. Und zwar, es geht um einen Artikel, ein dekretierter russischer General, der sagt, dass mehrere außerirdische Rassen schon auf der Erde leben und berichtet von den Aussagen von so einem pensionierten General, der in einem Interview behauptet, dass es mehrere außerirdische Rassen auf der Erde gibt, ne? Und wir zitieren jetzt mal: Es gibt mehrere Rassen. Sie sind nicht alle feindselig. Sie haben verschiedene Ziele und Aufgaben. Es gibt Besucher aus anderen Welten, die nicht nur Kontakt aufnehmen, sondern auch unter uns leben, sagt er. Und er behauptet auch, dass diese außerirdischen Rassen bereits seit langem in Kontakt mit Regierungen stehen und dass sie dabei helfen, globale Probleme zu lösen. Er sagt, Zitat, einige von ihnen haben Verträge mit den Regierungen abgeschlossen, um ihre Technologie auszutauschen und uns bei der Lösung globaler Probleme zu helfen. Der Artikel weist darauf hin, dass es schwierig ist, diese Aussagen von ihm zu verifizieren und dass es keine Beweise gibt, die seine Behauptung unterstützt. Jetzt ist die Frage, wenn die doch die unendliche Powerbank haben, was wollen die denn von uns außer Bier?
Bier und Rockmusik. Hatten wir doch schon mal. Nein, wir haben ja bestimmt noch irgendwo irgendein seltenes Erdenquarz, auf das die geil sind, keine Ahnung, weil es im ganzen Universum sonst nirgendwo gibt. Das ist ja auch immer die komische Frage, was hätten die denn? Ne? Was hätten die denn davon? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Die Quelle ist schon so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Das hast du woanders auch noch gelesen, weil ich habe dazu nämlich jetzt auch nicht wirklich was gelesen.
Ja, ich habe es mal ein bisschen
gegoogelt. Von wann genau?
Aber das
war denn der vom 26.04. Okay, das ist ja eigentlich super aktuell.
Ich habe gestern Abend, als ich die Artikel zusammengefasst habe in mühseliger Kleinarbeit,
natürlich.
Ja, komm, sag wie.
Mit ChatGPT.
Conny's neuester Freund.
Ja, das ist genial.
ChatGPT, repariere mein Fahrrad.
Die schreibt mir auch um Radiomoderation. Das ist genial. Wirklich, du musst nichts mehr machen.
Ja.
Du musst nur noch Miley Cyrus und Radio in ein Wort packen und Moderation.
Ich kann die bald meine Steuererklärung machen, dann bin ich zufrieden. Ja.
Ich habe es noch irgendwo anders gelesen. Ich habe den Namen mal gegoogelt. Wir verlinken den Artikel unten in den Shownotes. Dann gab es in der Daily Mail einen Artikel, der heißt Six.
Ja, ich meine, jetzt nochmal dazu zum Artikel. Da gab es jetzt ja aber keinen konkreten Anlass. Ne? Das ist einfach nur jetzt so ein General, der halt aber was sagen wollte und halt gesagt, hier, die Aliens sind schon längst da. Aber der hat jetzt irgendwie, aus dem Artikel habe ich jetzt keinen konkreten Anlass rauslesen.
Aber das ist ja nicht der Einzige. Das gibt ja die Aussage, nee, gibt es ja schon länger. Das ist,
Die Idee und die Theorie, klar, existiert schon länger. Ich habe jetzt nur gedacht, vielleicht wäre irgendwas vorgefallen, was ihn jetzt dazu bewegt hat. Aber scheinbar hat er einfach gedacht, jetzt ist die Zeit reif, ich erzähl mal. Aber auch wirklich viel Handfestes kam da auch nicht raus. Also er behauptet...
Nee, er wollte einfach auch mal einen Pressetermin halten, glaube ich.
Unter
uns. Wollte auch mal in der Öffentlichkeit blamieren.
Mir hört keiner zu. Ich mache jetzt mal eine Pressekonferenz und sage... Ulla und Jochen vom Mars gibt's auch, aber es gibt noch mehr. Ja. Aber die Frage, also in dem Artikel, Jan, da kommen wir nochmal drauf zurück jetzt, okay. Sie sind seit langem in Kontakt mit der Regierung, das wissen wir schon in anderen Artikeln und Quellen. Aber welche globalen Probleme wollen sie denn lösen? Und ich sehe nicht irgendwo einen Ansatz. Also wir haben eine Menge globaler Probleme. Erderwärmung, wir haben diesen furchtbaren Krieg, wir haben andere Kriege, wir haben Ausbeutung, wir haben Ressourcenverschwendung, also wir haben Plastikmüll überall. Wo wollen die uns denn? Also das sind nur 5, 6 Dinge, die mir gerade in den Kopf kommen. Wo wollen sie uns denn helfen? Gibt's jetzt den Ozonstaubsauger, den CO2-Staubsauger?
Ja, ich glaube, bei der Geschichte mit den Atombomben, die wir vor 50 Jahren hochgejagt haben und weiteren Versuche, die danach gelaufen sind.
Wir stehen heute schon wieder mit einem Bein da irgendwie im Weltuntergang und er ist aber auch wirklich, muss dem Conny recht geben.
Deshalb sind sie ja auch am Helfen.
Aber also, ich sehe keine.
Wo denn? Die letzten paar Jahre haben sie ja anscheinend irgendwie ein bisschen verschlafen. Schon so viel gerade ziehen, wenn die einfach eine saubere Energiequelle hergeben
würden. Das Problem ist ja, du weißt ja nicht, was alles verhindert wurde, wenn es nicht passiert ist.
Das könnte ich aber immer sagen. Das ist wie wenn du sagst, keine Ahnung, meine Vitamintabletten vom Aldi, die haben mich jetzt schon von so vielen Krankheiten bewahrt, aber das kannst du ja auch nie vorweisen. Aber wir haben
handfeste,
nachweisliche Probleme hier auf dem Planeten. Wirklich mannigfaltig massive Probleme, die es zu lösen gilt. Aber da sehe ich irgendwie keinen großen Ansatz. Jetzt droht irgendwie Nordkorea auch schon wieder mit Atombomben, weil die weiß ich nicht.
Der droht ja jede Minute mit was anderem.
Ja. Jetzt schickt er seine Schwester vor.
Ja gut. Aber, also muss man jetzt ja nochmal einen Schritt zurück. Also wenn die sagen, sie helfen.
Und ja, nur so ein bisschen.
Die Bevölkerung hat nach wie vor auch das Problem noch nicht hundertprozentig zu akzeptieren, dass es quasi die gibt. Dann kannst du auch nicht die, in Anführungszeichen, Pressekonferenzen, die quasi eine Kriegsregion und mit Kriegsparteien, in Anführungszeichen, und die, sag ich mal, den Einfluss von eventuell solchen, ja, ETs oder wie es auch immer wir jetzt mal in dem Fall nennen wollen, die kannst du ja auch nicht öffentlich machen. Ich meine, wenn das einer macht,
ja nicht,
dann siehst du ja, was dabei passiert. Also wenn der russische General kommt und sagt, Leute, also ich habe jetzt gerade mal mit dem Jochen gesprochen, der hat gesagt, das wäre jetzt nicht so gut, wenn wir hier...
Ja, wenn der russische General aber gekommen wäre, hätte aus seiner Westentasche eine unendliche Energiequelle rausgezogen, die er einfach an jeden verteilt hätte. Oder ja, das wäre parallel Problem auf allen Kontinenten passiert. Und dann wären viele Auseinandersetzungen schon in sich zusammengefallen, weil gerade das Energiethema mit eins der größten Themen und Kriegsdinge schon seit Jahren war. Ob die Energie jetzt in Ölform war, in Gasform oder sonst irgendwas.
Aber du kannst jede Energie auch für was Schlechtes verwenden. Und das war ja schon damals.
Deswegen machen sie lieber gar
nichts. Die Atomenergie, du hast die Atomkraftenergie, so Atomenergie wäre grundsätzlich als Übergangslösung erstmal gar nicht blöd gewesen. Haben wir ja auch gemacht. Das mit den Abfallprodukten war leider noch ein bisschen ein Problem. Aber du hast ja gesehen, was die Menschen, die vielleicht noch nicht das Bewusstseinslevel haben, das Passende für den richtigen Umgang mit dieser Energieform, was sie damit dann anrichten, bauen zum Beispiel eine Atombombe. So, jetzt kommen die her, geben uns die unendliche Powerbank, was auch immer jetzt mal, wir nennen es einfach mal so. Du kannst mit der unendlichen Powerbank natürlich genauso Schlimmes anrichten, vielleicht sogar noch was Schlimmeres als mit der Atombombe. Deshalb kannst du die nicht einfach jetzt hier, da habt ihr es, löst mal euer Problem. Das funktioniert so leider nicht.
Also ja, aber da gibt es ja überhaupt keinen Ansatz. Was machen sie denn dann?
Ja, ich glaube, sie versuchen uns zu helfen.
Es wird nicht besser in den letzten Jahren. Irgendwie kommen sie nicht vorwärts.
Naja, also ich glaube, dass schon mehr Menschen einfach bewusster geworden sind darüber, dass es einfach jetzt mal, dass wir mal ein bisschen mehr auf unseren Planeten aufpassen sollen. Dass wir mal, also ich rede jetzt nicht von den Politikern, ich rede jetzt einfach mal von den normalen Menschen. Weißt du, wenn du vor 50 Jahren also noch irgendwie deinen LKW gekauft hast, der von oben irgendwie die Rauchpumpen rausholst, da denkt der eine oder andere mittlerweile drüber nach, naja, vielleicht nehme ich doch mal das nächste Auto, wird
also
vielleicht doch nur
ein 13. Bewusstsein existiert aber auch nur in einem ganz kleinen Prozentsatz von westlich zivilisierten Ländern. Allen anderen, am Rest der Welt ist es noch relativ egal. Deswegen, du kannst ja nicht verteufeln, dass sie das Bewusstsein nicht haben, weil die keine Alternative haben, so wie wir. Deswegen müsstest du ja quasi diese Technologie einfach schlagartig über die ganze Welt verteilen. Weißt du, wenn du so ein Problem lösen wolltest.
Also
ich bin mal gespannt, aber irgendwie seitdem wir diesen Podcast machen und angekündigt ist, dass die Aliens kommen und Probleme lösen, habe ich davon nur nichts wahrgenommen. Es ist alles
du bist ja mit langsam ungeduldig.
Ja, jetzt
nee, aber ich mal kann was nicht, kommen. Der Tag ist der 6. Juni, hatten wir.
Ach,
ich haben wir jetzt wieder den vorletzten. Nein, ich spreche das den Tag an. Weil
was
da
für ein
kommt,
Jahr denn?
Dieses Jahr am 6. Juni.
Muss ich gucken, ob ich da Zeit habe. Vielleicht habe ich was
Einen Tag später fliege ich nach London.
Nein. 6. Juni, das ist ein Dienstag.
Ja, mittwochs fliege ich weg.
Donnerstag ist Feiertag.
Leute.
Die sollen es immer Donnerstag machen, dann habe ich wenigstens Zeit.
Ja, du kannst beim Stephen Greer anrufen und sagen, er soll es nochmal um 2 Tage verschieben.
Ja, warum gerade der 6.6.?
An dem Tag soll mal wieder ein
erster wieder Schritt
in die Richtung gegangen werden, Bewusstsein zu werden, dass es anscheinend erstmal auch noch krassere und intensivere Energieformen gibt. Und der Stephen Greer, das ist ja eigentlich mehr oder weniger auch eine News, die hat mir, glaube ich, vorletzte Folge schon angeschnitten, haut mal wieder eine Doku raus zum einen, The Lost Century, und da stellt er unter anderem diese Energieformen vor, und angeblich scheint es in dieser Dokumentation Videobeweis zu geben, dass diese Energie existiert, was sie macht und wie sie funktioniert. Und das Zweite, was wohl da daran anschließt, ist mal wieder eine Pressekonferenz, so wie wir sie damals schon hatten. Ich glaube 2001, ne, dieses, genau. Es wird tatsächlich wieder in einer ähnlichen Art und Weise geschehen. Und das Dritte, was er daran anschließt, ist, dass er tatsächlich, wie du es ja gesagt hast, vorhat, das Zeug unter die Menschen zu bringen. Und das hat er wohl angeblich vor, indem er das in allererster Linie sehr berühmten Persönlichkeiten in die Hand drückt, sodass es eigentlich dann in gewisser Weise unaufhaltsam ist, dass viele Menschen, die ja viele, also diese Celebrities, die viele Follower haben, dass dann in einer relativ kurzen Zeit viele Menschen mitbekommen, hey, guck mal da, ja, unser Wer wird Millionär-Freak hat mittlerweile so ein Ding zu Hause und macht damit seinen Computerleiter damit auf und unser ganzes Haus tut er damit irgendwie Strom.
Da bin ich mal gespannt.
Ne? Also wenn
diese
so
Energie, das ist schon wieder dieser schwammige Energiebegriff, wenn sie dann noch mit Frequenz kommen, kommen wir ja später auch noch dazu, weil in diesem White Paper, was wir gekriegt haben zum Thema, kam auch schon wieder verdammt oft die Frequenz vor. Da geht mal Pulsfrequenz geht da auch.
Ja, aber guck mal, das wird doch spannend, Micha, wenn wir die Doku sehen. Ja. Danach, wenn wir uns da zusammensetzen, bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht nicht schlauer geworden sind. Wer weiß.
Okay, was wollen wir wetten, vielleicht, dass sich auch nach dem 6.6. nichts wirklich verändert?
Ich glaube, auf dem Planeten werden nicht sofort alle irgendwas haben. Ich bin auch noch gespannt, ob noch irgendwas zwischen reingrätscht bei der ganzen Aktion. Aber ihr könnt ja mal recherchieren zu dieser Doku, die da rauskommen soll. Da gibt es auch schon einen Trailer. Und zu dem Press Club Event, das wird mit Sicherheit auch live übertragen. Und was da so der eigentliche Plan ist.
Was ich halt nicht verstehe, ist, wenn jemand schon sowas Krasses in der Hinterhand hat, warum noch so lange warten? Der Film ist doch bestimmt schon fertig geschnitten. Da geht's ja nicht, oder geht's da um die Filmpremiere, die zufällig am selben Tag ist? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn ich eine Information hätte, die der ganzen Welt helfen könnte, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, lass mich mal einen Kalender gucken, wann habe ich Zeit? Auch in 2 Monaten machen wir das. Nee. Da ist jede Minute, die ich noch warte, diese Information an das Volk zu bringen, ist eigentlich zu viel. Wenn das wirklich sowas Revolutionäres wäre, ich könnte da nicht still sitzen.
Ja, aber also du musst dem Ganzen schon einen Plan geben, eine Route geben und auch Zeit geben. Also das muss ja auch erstmal verarbeitet werden unter den Leuten. Und es ist, wie gesagt, ja auch noch nicht so ganz.
Ja gut, die Verarbeitung findet ja nach der Veröffentlichung statt. Deswegen der kannst Planet du die Veröffentlichung halt auch trotzdem jetzt schon machen. Umso schneller
nicht ganz
die Leute verarbeitet.
Ja, der Planet ist halt auch noch nicht ganz aufgeräumt, wie ich immer so schön sage.
Mein Zimmer auch nicht.
Nee, da hast du aber nur ein bisschen was zu tun, wenn es darum
ja,
geht.
Ja, ist auch so. Na, aber gut.
Also.
Sind wir fertig zu den News? Zu dem 6. Juni, die können wir mal ein bisschen im Kopf behalten. Da wird nicht die Welt sich anders drum drehen, aber es geht weiter voran. Ne? Und
eine neue Energieform.
Was und gleichzeitig sein? Haben ja noch mehr prominente Persönlichkeiten, also auch Militärpersonal. Ich glaube, ich habe da noch mehr geschickt gehabt in den News, Conny.
Von ja, aber ihr seid ja so tief drin schon, dass ich einfach gedacht, ich lasse jetzt einfach mal laufen, weil,
es geht halt also schnell genug.
Der 6.6. und dann schauen wir mal, was passiert.
Merken wir uns alle den 6.6. Am 7.6. fliege ich weg. So. Alright. Es gab einen Artikel in der Daily Mail und der heißt Six Whistleblowers Spill UFO Secrets to Congress. Und da sagen halt ehemalige Militär- und Regierungsbeamte vor dem US-Kongress über ihre Erfahrungen und UFO-Sichtungen und Begegnungen aus. In dem Artikel werden die Namen der Six Whistleblower auch genannt. Den verlinken wir auch unten in den Shownotes. Darunter pensionierte pensionierte Offiziere der Air Force und ehemalige FAA-Beamte. Und einer dieser Informanten, das ist der pensionierte Luftwaffenkapitän Robert, wer kennt ihn nicht? Ich habe ihn noch nie gelesen. Salas, kennt ihr den? Nein. Der gab damals an, 67, als er auf einem Raketenstützpunkt in Montana stationiert war, UFOs über den Stützpunkt gesichtet zu haben und das dazu führte, dass die Raketen nicht mehr funktionsfähig waren. Und als ich das gelesen habe, war ich sofort in Rendlesham Forest. Da war das gleiche Problem damals in England doch auch. Erinnert ihr euch?
Ach, die UFOs nicht mehr, die Raketen nicht mehr funktioniert.
Genau, alle abgeschaltet. Zitat hier, wir sprechen hier von einem unidentifizierten Flugobjekt, so einfach ist das. Sie sind oft als UFOs bekannt.
Den Namen kennt man tatsächlich.
Aber
den,
woher? Ich kenne ihn nicht.
Tatsächlich aus Stephen Greer's Press Club Event 2001.
Ah, dann ist es vielleicht daher, ja.
Nennt er sich dann die 8 Bobseller eigentlich?
Genau.
Also
Der Bob, oder? Das ist der Ale Bob. Jetzt habe ich es kapiert, ja. Ein weiterer Whistleblower, der ehemalige FAA-Beamte, den kennen wir aber, John Callahan, behauptete, dass 1986 eine japanische Fluggesellschaft auf ein UFO gestoßen sei. Das kennen wir auch alle. Japan Airlines war das. Könnt ihr mal nachgoogeln. Gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Und dass die FAA den Vorfall auf Band aufgenommen habe. Er sagte, es war ein UFO, wir wissen nicht, woher es kam, wir wissen nicht, wer es steuerte, aber es wurde auf dem Radar erfasst und von den Piloten gesehen. In dem Artikel geht es dann weiter, dass die Informanten glauben, dass die Regierung Beweise für UFO-Sichtungen vertuscht hat und dass sie über die potenzielle Bedrohung dieser Objekte für die nationale Sicherheit darstellen, besorgt sind. Den ganzen Artikel findet ihr unten in den Shownotes.
Louis Elizondo ist auch noch so bei.
Stimmt, was hat der gesagt?
Weiß jetzt nicht ganz genau, aber der unterstützt diese These hier auch, was mir aber da auf jeden Fall aufgefallen ist. In dem Artikel, bei dem Foto von Louis Elizondo, ist ein Copyright drauf von der Todesstars Academy of Arts and Science. Und das ist doch diese UFO-Akademie, die der ehemalige Sänger von Blink-182 gegründet hat, oder?
Der wieder singt.
Der singt jetzt,
genau.
Er ist ja damals dann da auch ausgestiegen,
nachdem er gemerkt hat, dass diese ganze To the Stars Academy letztendlich auch, naja, die einen sagen zumindest, zu sehr gesteuert war und zu wenig frei war und dass da auch schon wieder irgendwie ganz bestimmte Informationen nur rein und raus sollten und das alles so ein bisschen, diese UFO-Szene so ein bisschen, naja, sagen wir mal, gelenkt werden sollte. Klingt sehr, sehr mystisch und auch ein bisschen dramatisch, aber deshalb ist es auch ein Grund, warum er dann da letztendlich da auch...
Ach, die gibt's gar nicht mehr, oder doch, gibt's noch,
das,
oder?
Das Ding ist Tom dann DeLonge eigentlich...
War in, das irgendwie in,
mal genau, das Ding hat sich aufgelöst, mehr oder weniger. Das gibt's bestimmt schon noch, aber naja, aber machen wir mal weiter. Das wäre ein anderes Thema.
Höre ich da schon wieder, darüber sprechen wir in der nächsten Folge?
Ich wollte es jetzt nicht sagen.
Die Frankfurter Rundschau hat berichtet, dass Wissenschaftler sagen, dass es einen Alienplaneten außerhalb des Sonnensystems gibt und der sendet wiederholt Radiosignale zur Erde. Und das finde ich wiederum spannend. Und sie sagen, sie haben ein wiederholendes Signal von einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, das ähnlich wie ein Signal ist, das wir bisher nur von einem einzigen Objekt im All kennen, und zwar der Erde.
Ja, woran sind
die? Da ist aber auch die Überschrift ein bisschen clickbaitiger als tatsächlich der Text.
Inhalt. Oh nee, das ist der gleiche Artikel wie bei Physics Astronomy, genau. Gibt es zwei Artikel zu, genau.
Der Frankfurter Rundschau ist quasi die deutsche Version davon.
Genau.
Es geht quasi darum, auch erdähnliche Planeten zu finden, die quasi ähnliche, sagen wir mal, Voraussetzungen oder Eigenschaften haben wie unser Planet. Eine davon ist natürlich, also wichtig ist die Atmosphäre. Und ja, um eine Atmosphäre zu halten, brauchst du halt ein Magnetfeld als Planet, ne? Sonst haut er die Atmosphäre ab. Und eine Möglichkeit, den auf so ein, auf das Magnetfeld zu testen, ist, wenn dieser wenn dieser Planet sich in quasi in einem gewissen Bereich befindet, wo er von einem Stern angestrahlt wird, weil die quasi die die Wellen oder die Wellenlängen durch eine Atmosphäre verändert werden und du dadurch quasi ein ganz spezielles Signal kriegst. Und dadurch kannst du zwar rückschließen, dass der Planet eine Atmosphäre hat und auch ein Magnetfeld. Und darum ging es dann hauptsächlich, dass man quasi einen Planet gefunden hat, der so eine Radiosignatur hat, die drauf schließen lässt, dass er eben eine Atmosphäre hat.
Mhm.
Also noch nicht, dass da irgendein Alien mit seinem Funkgerät Morse-Dinge in die Welt schickt, sondern die prinzipiell dieses Signal deutet halt auf einen erdähnlichen Planeten hin, der auch Leben ermöglichen würde. Darum ging es eher.
Toll. Also wir haben noch nichts Konkretes. Keine Fernsehsignale.
Nee.
Keine Pay-TV. Aber ich meine,
das sieht man auch wieder. Die Überschrift ist natürlich, oh, wir haben ein Signal, ne, was auf Aliens hinweist. Prinzipiell ist es aber so, dass dieses Signal quasi insofern erzeugt wird, dass ein Planet mit einer mit einer intakten Atmosphäre durch die Strahlen eines Sterns fliegt und diese dann entsprechend abendet, sodass du eine Signalsignatur rauskriegst, die uns auf der Erde sagt, da ist ein erdähnlicher Planet.
War nicht jetzt was mit der gedacht. Voyager 1 war doch auch jetzt ein Ding. Die hat doch auch Signale gesendet, die komplett Humbug waren und du kannst ja berechnen, wo sie gerade ist. Kriege ich gar nicht mehr zusammen. Und da war es irgendwie so, dass es Signale angehaben bei uns auf der Erde von der Voyager, die überhaupt gar keinen Sinn machen und sie auf einmal eine Position gesendet hat, die auch gar keinen Sinn gemacht hätte, weil dann wäre sie irgendwie nochmal eine Milliarde Kilometer weiter gewesen und so. Und das war auch sehr interessant. Da muss man auch nochmal ein bisschen recherchieren zur Voyager. Und,
okay, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt.
Und manche Seiten behaupten, dass da die Aliens das Ding fremdprogrammiert haben. Und ich denke mir einfach nur,
wir haben es gehackt.
Da war vielleicht auch einfach nur ein Sonnensturm irgendwo und das hat halt die Daten ein bisschen kaputt gemacht. Es dauert ja irgendwie also 3 Tage, ne, bis zu einer Antwort, ne?
Ja, halt Signallaufzeit. Also ich weiß nicht, wie lang es ist, aber es könnte mir schon vorstellen. Also ich kann mir schon, klingt schon realistisch, was das angeht.
Das ist eine coole Idee, mal die beiden Sonden loszuschicken.
Naja.
Ich meine, jetzt ist zu spät, also ich meine, zurückholen ist
nicht. Ich kann's nicht nochmal umdrehen lassen.
Weiß ich gar nicht, aber ich habe heute gelesen, dass sie was angeworfen haben im System, dass die noch mehrere Jahre läuft.
Ja gut, ich meine, solange sie mit Energie versorgt wird, Signallaufzeit ist ja relativ lang.
Was wird die für ein Computer? Solange sie
nicht von irgendwas getroffen wird oder so.
Was wird die für ein Computer haben? So der, wahrscheinlich ein Taschenrechner wird wahrscheinlich mehr können, ne?
Naja, ein Smartphone heute wahrscheinlich mehr, aber prinzipiell ist die Frage, brauchst du viel, ne?
Ja,
weiß ich. Also sagen wir mal, je robuster die Technik ist, also je langsamer die Rechner noch, desto robuster sind sie halt auch, was so Strahlenanfähigkeit und sowas angeht, ne? Also wenn du so Magnetfelder hast, die dann irgendwie Störungen induzieren, wenn du halt mit sehr kleiner Bahnbreite gefertigten Prozessor hast, der ist natürlich für sowas viel anfälliger. Wo waren das? Da hatte ich letztens auch mal, ich glaube, ein Video gesehen, wo es darum ging, warum man eigentlich noch mit so alter Technik tatsächlich in den Weltraum startet, weil die insgesamt einfach robuster ist.
Aha.
Also sagen wir mal, das, was du heute in Servern oder auch in hochgerüsteten PCs drinstecken hast, ist wahrscheinlich bei dem ganzen Weltraumstrahlung und Raketenstartgerüttel und sonst irgendwas vielleicht doch zu fehleranfällig.
Also bei meinem 286er DX mit ja. 100 MB RAM, der wäre gut.
Kann natürlich sein. Ich mein, sowas,
wo noch gesagt, so ein MS-DOS-Logo, ne, draufbringt.
Mit sowas bist du dann schon früher auf den Mond geflogen.
Das stimmt. Krass.
Also es sind auf jeden Fall von der, allein wenn du dir die die physikalische Bauform von so Chips von vor 20 Jahren anguckst, ist das natürlich schon alles noch viel robuster und weniger anfällig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann da schon einen Kompromiss machen musst zwischen, sagen wir mal, moderner Rechenleistung und Robustheit, ne?
Paul, was meinst du, war das eine gute Idee, die Voyagers loszuschicken?
Ja, wenn es nach dem Paul geht, ist es eh alles irrelevant, weil wir doch schon eh längst den Kontakt haben. Also ja. Irgendwann fällt dann den Aliens dann nur unsere alte Voyager vor die Füße, sind wir aber, haben wir ja schon längst den Kontakt hingemacht.
Das die lachen spielt dann ein bisschen mit einer Rolle, ja, was der Richard sagt. Aber auf der anderen Seite, alles, was da mal rausgeht und wieder reingeht, bringt uns mal wieder einen kleinen Schritt vorwärts. Ne? Das ist ein kleiner Schritt für den Planeten und ein großer Rückschritt für, naja.
Okay, ich stell mir das gerade so vor, wenn dieser Schrott irgendwo landet, so, oh, jetzt müssen wir schon wieder zum Schrotthändler und das einlösen und da kriegst du doch nichts für, Materialwert ist ein
Ja, ist gar nicht viel Kupfer drin.
Ah, hättest du mal Bier geschickt. Da.
Kannst du nicht recyceln. Alles
ätzend. Ja.
Ja.
So. Apropos kleiner Schritt für die Menschheit. Man bereitet sich vor, auf den nächsten Planeten aufzubrechen. Die NASA hat dahingehend ein Experiment gestartet. Wie lebt es sich, oder wie könnte man auf dem roten Planeten leben? Und die hat quasi eine Marslandschaft simuliert, eine Fläche mit rotem Sand, 4 Schlafzimmer, Wohnraum und ein paar Arbeitseinheiten und wollen da, soweit ich gesehen habe, 4 Leute einfach über ein Jahr reinkasten, wie Big Brother ohne Fernsehübertragung quasi.
Wollte gerade fragen, wird's live übertragen?
Wäre aber eigentlich schon geil, ne? Also mal ganz ehrlich, wenn du wirklich so eine ellenlange Mars-Mission, wenn du das tatsächlich als Livestream streamen könntest, das würde es A schon gegenfinanzieren, weil ich würde mir das auf jeden Fall, würde ich mir das Abo holen. Und das ist, ich kann's mir nicht erklären, dass 4 Leute, egal wie gut die sich kennen, wenn du die auf so kleinem Raum ein Jahr lang ohne Außenkontakt zusammenpferchst, dass das nicht, das geht vielleicht Wochen gut oder auch Monate, aber irgendwann kommt der Punkt, glaube ich, wo sich die ganze Situation irgendwann mal entlädt und dann ist es auf jeden Fall fernsehwürdig.
Ja, die Frage ist halt, es gibt ja NASA TV, die Plattform ist ja da, YouTube gibt's. Ja.
Also wie gesagt, wäre super, einfach eine Mars-Mission begleiten. Dann ist natürlich die Frage, steckst du da eher irgendwie sympathische Leute rein oder tatsächlich wirklich so Wissenschaftler? Könnte vielleicht auch beides interessant werden, wenn man das so durchmischt.
Und dich vielleicht noch.
Nee, ich hab da gar keinen Bock
drauf. Doch. Und du hast einmal die Woche eine Standleitung zu uns und dann machen wir hier ein Special.
Ja. Wir können also als Besucher mal hin oder so Co-Moderatoren oder sowas. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Genau.
Gab's ja schon. Die haben ja schon den Flug zum Mars, der ja eben simuliert, gefühlt ja. 2,5 Jahre dauern soll. Da haben sie doch das in ähnlicher Art und Weise gemacht und haben auch erklärt, wie sie die Personen ausgewählt haben. Also, dass es da ein spezielles psychologisches Programm gibt, wo geguckt wird, was passt zusammen und wer hat keine Family und
aber was ist denn mit der Sache, dass wir schon seit vor 40 Jahren auf dem Mars waren und da kolonisiert haben und das schiefgegangen ist?
Themawechsel.
Ey, ich hab da jetzt einen TikTok zugesehen, also erzähl mir nix.
Ja, da muss es stimmen.
Ich erzähl dir auch nichts, deshalb Thema wechseln.
Weil ich finde ich ein bisschen doof, dass du da nicht drauf eingehst, wenn du jetzt wieder sagst, machen wir in der nächsten Folge.
Ja, wir müssen ja, wir haben ja spannenden Kram hier.
Ja, aber ja, die Leute sind auch ein bisschen davon, ja, ich zum Beispiel.
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich zumindest das Experiment hier, wie das ausgeht. Ich glaube, es gab mal auch schon mal einen Ansatz in so einem Biodome, der aber ein bisschen größer war. Ich glaube, mit mehr Personen. Die haben sich aber dann auch untereinander gefetzt, das wurde auch vorzeitig.
Das lief doch bei Seite 1, oder?
Nee, du meinst dieses, wie hieß das damals?
Das haben sie einfach im Internet weiter ausgestrahlt, ne? Weil es irgendwie keiner geguckt hat. Ja, außer mir, ich hab's geguckt. Ja, weiß ich auch nicht.
Utopia,
ja, war großartig, ja? Ich fand das gut.
Ja, die Idee war zumindest nicht schlecht, aber hat sich auch nicht so durchgesetzt vom Konzept.
Wir haben noch einen
Artikel. Ist natürlich dann auch so, wenn du wirklich nur 4 Wissenschaftler hast, die sich auf so einer Nerd-Ebene einfach nur gut verstehen, ansonsten ignorieren, könnte es dann auch stinklangweilig werden. Man weiß es nicht. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt ja da noch mehr.
Die Times of Israel hat noch einen Artikel rausgebracht, der interessant ist. Der Artikel heißt: Europäische Weltraummission mit israelischer Technologie startet zum Jupitermond. Und das wird berichtet, dass eine neue europäische Weltraummission mit israelischer Technologie an Bord geschaltet ist, um die Monde des Jupiters zu erkunden. Und die Mission heißt JUICE. Und die ist gestartet und soll jetzt diese ganzen Monde, wie Europa ist der einzige, der mir was sagt, wo der mir einfällt, erforschen. Und das ist interessant. Also da gibt's so einen Laserhöhensensor, den haben sie entwickelt, der ist in der Lage, den Abstand zwischen Raumfahrzeugen und Oberflächen des Jupiter zu messen und so. Und die wollen wissen, ob es Atmosphären gibt, wie die Geologie der Monde ist. Und ja, und da gibt's den größten Mond des Jupiter und da wird man irgendwie 2029 ankommen und wird dann Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems liefern können.
2031, oder?
29. Ja.
Okay, also die, zumindest die Sonde, die wir auf dem Jupiter absetzen, die landet dann 31.
Gut, aber 29 ist man da. Dann Planfeststellungsverfahren. Ja. Weißt du, wie das läuft? Darf ich da landen? Kriege ich eine Landegenehmigung? Genau. Muss nochmal zum Saturn rüber, muss dann nochmal in so eine Verwaltungszentrale, muss dann
nochmal. Stempel holen, ja. Ist da falsch ausgefüllt.
Ja, also Dinge, ja. Reisepass abgelaufen, so eine Scheiße. Weißt du, wie es ist?
Ja, ja.
Aber ich fände es interessant.
Ich bin mal gespannt, ob das Ding überhaupt ankommt. Ob diese ganze Mission, weil das ist ja wirklich, da musst du schon ordentlich im Voraus planen und musst auch für irgendwelche Sachen, die passieren können, unterwegs ja schon gerüstet sein.
Du meinst so Eventualitäten?
Ja, keine Ahnung. Das Ding irgendwie getroffen wird mal von einem Brocken und weicht vom Kurs ab. Das musst du ja alles noch wieder einfangen können, sowas.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also du dürfst ja, ja von so Kleinigkeiten nicht aus der Bahn werfen lassen. Und ich meine, das ist ja dann eine Aktion, die, sagen wir mal, jetzt 8 Jahre durchgeplant ist. Ist schon nicht schlecht.
Schon krass, ne? Ja. Paul, was meinst du?
Ich meine, dass man auch da immer sehr mit zwiegespaltenen Augen draufschauen könnte. Die NASA ist, sagen wir mal, ganz vorsichtig ein Verein für sich und nimmt auch Steuergelder für sich. Auf der anderen Seite, der positive Aspekt ist, wenn die sowas ankündigen, wie wir werden bald rausfinden, wo jetzt der Planet herkommt, wo wir herkommen und so weiter und so fort, dann geht es ja letztendlich ja auch in die richtige Richtung, wo wir dann vielleicht nochmal die Geschichtsbücher etwas überarbeiten müssen, was ja eigentlich genau unser Thema heute ist.
Aber das machen wir in der nächsten Folge, wird der Paul jetzt
Nein,
sagen.
Das Thema machen wir in dieser Folge.
Ich habe aber noch ein...
Was?
Diese Folge? Was?
Okay, yeah.
Aber bevor wir dazu kommen, habe ich hier noch ein Ding aus dem, also wir haben ein paar Hörersachen gekriegt. Und zwar gibt es, oh jetzt ist es weg, oh, es ist, wenn man nicht vorbereitet ist. Und zwar haben wir es per Instagram eine Nachricht bekommen. Und zwar gibt es eine Pressekonferenz, wo es um künstliche Intelligenz gibt. Und zwar wird da gesagt, dass in einem renommierten Roboterunternehmen in Japan 4 Roboter, die für militärische Zwecke entwickelt wurden, 29 Menschen angeblich getötet hätten. Natürlich taucht das in keiner Presse auf. Und dann ist eingeschritten worden und die haben Metallpatronen, also die Roboter selber haben Metallpatronen geschossen.
Ich habe eigentlich ganz kapiert, was sind denn Metallpatronen?
Naja, also wahrscheinlich...
Ja. Also scharfe Munition einfach, ja, oder genau. Was?
Und die haben dann wohl 2 Roboter deaktiviert und einen dritten zerstört. Und dann gab es aber irgendwie einen, der sich mit einer Satelliteninformation wieder selbst repariert hat und selber noch stärker gemacht hat als vorher. Oh. Jetzt ist die Frage, was sagt ihr dazu?
Das wollte ich eigentlich in der nächsten Runde. Also tatsächlich war das Thema für die nächste Folge.
Aber das kam jetzt also gerade rein. Nach, das also kam rein per Hörerfrage und da sollten wir doch mal drauf eingehen, weil wir auch gerade heute über künstliche Intelligenz auch gesprochen haben. Gehen wir mal kurz drauf ein.
Also ich sag mal prinzipiell, ne, wo du Waffen baust, können auch Beteiligte zu Schaden kommen. es ist jetzt die Frage, das ist jetzt wieder ein Unternehmen, das nicht genannt wird, Roboter, die nicht irgendwie näher spezifiziert werden. Die haben ja da schon die T-1000 oder die T-800 oder sind das jetzt irgendwie einfach Selbstschussanlagen, wo einer zu früh scharf gestellt hat. Und dann natürlich dieses Schwammige, der hat sich mit einer Satellitenverbindung repariert und weiß ich nicht was. Also ganz ehrlich, wenn ich...
Ja, ich habe mal ein Details eine Drohne dazu.
Oder eine Maschine entwickelt, die ich quasi in ein Kriegsgebiet schicke oder sonst irgendwas, um da irgendwelche Aufträge zu erfüllen, dann werde ich die schon so konstruieren, auch softwareseitig her, dass da keiner von hinten anschleichen kann, dann Steuerung Alt entfernen drückt und dann ist das Ding
aus. Lass mich da gerade mal reinkrätschen,
ja,
damit das noch so ein bisschen klarer ist, was da die Problematik nämlich ist, bevor wir da in die falsche Richtung gehen. Denn das mit diesem, weil der Conny auch gesagt hat, künstliche Intelligenz, das Ganze muss wohl so abgelaufen sein, dass es halt in diesem Projekt oder in diesem Labor mit absolut neuesten und krassesten Technologie vor sich geht und die auch sehr darauf konzentriert war, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, was bedeutet, die Roboter hatten Zugriff auf, sage ich mal, das komplette Netzwerk, Wissen, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, von unserem Planeten. Und das Spannende an einfach in diesem Vorfall ist jetzt nicht einfach nur, dass da jetzt irgendwie, ja, da ist jetzt jemand umgekommen und blöd gelaufen, sondern das Spannende war, dass die Roboter wohl sich durch eigene Initiative den Zugriff auf, sagen wir mal, das Wissen des Planeten so weit vorangeschritten ist, dass es selbst entschieden hat, gegen die Menschheit vorzugehen. Also der ganz klassische Thriller,
Film-Kram,
den wir quasi schon tausendmal im Hollywood.
Ja, haben wir alle schon. So,
aber prinzipiell.
Warte mal.
Möchte ich noch dazu sagen?
Ich habe was dazu rausgefunden gerade.
Okay, aber lass mich vorher noch, du kannst gleich aufklären, wie es vielleicht wirklich war, aber meine Theorie dazu ist, das ist natürlich jetzt wieder alles von Leuten, die keine Ahnung von Technik haben, künstlich aufgebauscht. Diese Technologieangst auch vor künstlicher Intelligenz, dass sie doch irgendwann erkennen, dass wir das große Problem sind. Ich meine, das ist so offensichtlich, da brauchst du keine mega künstliche Intelligenz dazu, dass die Probleme, die wir hier haben, alle von uns selbst gemacht sind, ne? Und das, wenn wir alle nicht da wären, gäbe es diese Probleme nicht so. Also da, ne, da musst du jetzt nicht die allercleverste KI sein. Und also diese schwammige Story von wir bauen Roboter und die haben sich dann irgendwie Selbsterkenntnis, sonst irgendwas. Sag mal, wenn du ein Kriegsgerät baust und dann baust du das möglichst failsafe. Und wenn einer kommt, ne, und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht auf Kriegsgeräte, das macht ja jeder scheiß PC, jede Kaffeemaschine, jedes Mainboard mittlerweile hat irgendwie ein BIOS-Backup. Wenn du da irgendwas zerschießt, dann ist das Ding schon drauf programmiert, sich mit dem nächsten Neustart probiert, sich selbst zu reparieren.
Außer mein Fernseher.
Wenn du dein Windows zerschießt, es stürzt ab und dann fährt es hoch und dann stellst du einen Wiederherstellungspunkt wieder her, wenn es kann. Und auch das Betriebssystem auf deinem Fernseher hat zig Maßnahmen, die irgendwelche Notfalldinge aus dem Hintergrund wieder laden. Natürlich kannst du irgendwas auch so kaputt machen, dass es nicht mehr funktioniert.
Das habe ich geschafft.
Weil gerade, wenn du eine Kriegsmaschine baust, wirst du probieren, das Ding so wasserdicht und failsafe zu machen, wie es geht. Und wenn dann Software A oder BIOS A oder Image A irgendwie nicht mehr funktioniert, dann gibt es irgendwo ein Backup, das es sich lädt. Und wenn das Netzwerkzugriff hat und sonst irgendwas, dann wird es vielleicht eine Software-Wiederherstellungsroutine aus dem Netzwerk aufrufen, um sich wiederherzustellen. Das heißt, einfach hinzugehen, den Ausknopf zu drücken, wird nie funktionieren, weil sonst brauchst du das Ding auch nie in Kriegsgebiet schicken, wenn du, wie gesagt, hinten einfach nur Steuerung alte Fan drücken musst oder einfach nur einen USB-Stick dranstecken mit einer Malware drauf oder sonst irgendwas. Also so Dinge. Auch jedes Flugzeug oder sonst irgendwas, jede Software ist zehnfach abgesichert, dass sie sich möglichst probiert wiederherzustellen oder auf einen zuletzt funktionierenden Softwarestand zurückzusetzen. Ne? Oder jeder Server weiß, dass wenn meine Platte X ausfällt, dann übernehmen die anderen Platten und ich probiere mir das RAID wieder so zu organisieren, dass noch alles da ist und ich nichts verloren habe und ich einfach ganz normal weitermachen kann. Also selbst wenn das Kriegsroboter wären, dann sind die mit Sicherheit so aufgebaut. Ob da natürlich die künstliche Intelligenz hergegangen ist und hat sich selbst wieder operiert und optimiert, um die Menschheit zu vernichten, weiß ich jetzt nicht. Also
Micha,
ganz ehrlich, wenn ich diese Frau schon sehe, die das da erzählt und wie sie es erzählt und die sagt bestimmt auch Frequenzenenergie irgendwo und dann ist es sowieso schon...
Diese Frau ist übrigens Linda Moulton-Howe. kennt man in der UFO-Szene, aber dieses Video ist von 2018, das ist nicht aktuell.
Ja, noch dazu, siehst du mal.
Das Originalvideo ist nicht mehr auf YouTube, aber man kann immer so Versionen noch finden und hier ist viel zusammengeschnipselt worden und gleich zu Beginn erzählt sie von Robotern, wobei der Gesamtumfang des Vortrags so eigentlich darauf hinausläuft, dass es ein Szenario wäre, was sein könnte, falls, wenn. Und die Roboter, die man dann sieht, die sie auch einblendet, die kommen von einer Reportage von CNN. Und der andere Roboter, den man sieht, ist von 2019 aus einer Firma, die heißt Boston Dynamics. Und die haben.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist zusammengeschnitten und es gibt auch viele Logikfehler in dieser Geschichte. Es ist einfach nur, was wäre, wenn? So, und da natürlich jetzt kommen halt wieder ganz viele Geschichten zusammen, wo halt was zusammengeschnitten wird und jetzt geht's gerade viral. Das ist im Prinzip der Kern der Sache.
Ja, also ja. Ich enthalte mich da jetzt mal jedem Kommentar.
Okay. Naja, können wir ja gerne nächste Woche.
Aber wir können da gerne mal eine ganz tolle Folge drüber machen.
Ja, machen wir nächste Woche.
Ja, also, wie gesagt, die ursprüngliche Idee war ja auch, dass ich das in der nächsten Monat
ja, reinbringe. Ja, alles gut. Ich entschuldige mich für diese Nachricht.
Nee, ich würde es jetzt auch nicht in der Podcast-Folge als abgestempelt. Es war nur an viral und so war's. Das darf so nicht passieren. Ich bin mit der Ausführung noch nicht ganz fertig gewesen und dass diese Videos und diese Roboter, die da gezeigt werden und die Betriebssysteme, von denen der Mischa genauso ausgeführt hat, wie es ist, nicht diese sein können, die da gezeigt werden, leuchtet vollkommen ein. Es ist letztendlich eine Story, die so ein bisschen weichgekocht wurde und mit anderen Bildern und mit anderen Informationen dann, sagen wir mal, ja, wie gesagt, weichgekocht wurde. Das Problem, auf das ich dann auch vielleicht in der nächsten Folge gerne intensiver eingehen würde, ist eigentlich die KI oder die künstliche Intelligenz. Und ich glaube, da sind wir alle auf einem Boot, dass das etwas ist, bei dem man sehr, sehr gut aufpassen muss. Unabhängig jetzt davon, was wir da alles durch Hollywood-Blockbuster ins Gehirn reingebrochen bekommen haben. Aber es gab sehr, sehr viele berühmte Persönlichkeiten, die in der Technikbranche auch angesehen sind, die gesagt haben, das noch größere Problem, neben Atomwaffen, neben Krankheiten, neben weiß ich alles, was es da gibt, kann durchaus die künstliche Intelligenz sein, die man sehr gut im Auge behalten sollte. Und wenn man in dem Ganzen ein bisschen Glauben schenkt, dass ein Teil unseres Militärs technologisch auf einem ganz anderen Level sind, also schon 100 Jahre weiter, und dass das nichts mehr mit Servern, Betriebssystemen, die wir kennen, mit all dem zu tun hat, sondern wir auf einem ganz anderen Level sind, das wir noch nicht gesehen haben und uns nicht vorstellen können. Und dass dieses Netzwerk an Systemen eine künstliche Intelligenz besitzt, und wir eventuell da nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle behalten, dann ist es auf jeden Fall mal wert, darüber nachzudenken, dass das auch eine nicht so easy Geschichte sein soll, die mir einfach jetzt mal sagt, war alles nur, ne, und müssen wir uns keine Sorgen drum machen und so weiter und so fort. Sondern das sollte man einfach mal gut im Auge behalten. So würde ich es gleich mal formulieren.
Aber dann lass uns doch dann nächste Folge tatsächlich ein bisschen
tiefer abtauchen. Ich will jetzt hier auch keinen Streit
nein, alles gut. Ich meine, das war eine Hörerfrage, deswegen sind wir jetzt drauf eingegangen, aber das ist auf jeden Fall mal ein guter Aufhänger. Ich meine, es ist ja jetzt aktuell auch in aller Munde aktuell das
Richtig.
Thema.
Richtig.
Ja. Deswegen lass uns doch da wirklich explizit nächste Folge, dann kann ich mich auch noch ein bisschen besser drauf vorbereiten, nochmal da drauf eingehen auf das Thema und wir machen jetzt unser heutiges Hauptthema.
Okay, da müssen wir
nämlich drücken. Paul. Achso.
Das Thema der Woche
lautet Spaßbad Atlantis. direkt an der A7 Ausfahrt, so und so, noch 200 Meter rechts, da kommt das Spaßbad Atlantis.
Genau.
Ja. Yeah.
Ne? Das erste, was du irgendwie nach, wenn du nach Atlantis googelst, kommst du erstmal bei irgendwelchen Schwimmbädern raus. Ja. Aber warum kommt man da bei Schwimmbädern raus? Ist es eine Verschwörung gegen die Wahrheit? Oh ne, es kommt sogar Atlantis-Kristalle raus, Natursteinhandel, okay. Und dann kommt erst das Freizeitbad Atlantis in Herzogenaurach.
Hat jemand von euch mal den Disney-Film Atlantis geguckt?
Nee.
Oh, müsst ihr krachen. Auch die Hörer da draußen. Kam 2001 raus.
Ich probiere aktuell noch um jeden Disney-Film rumzukommen.
Ist er gut? Der ist wirklich gut. Der ist wirklich. Ich verstehe gar nicht, warum der so nicht so ein bisschen mehr neben König der Möwen und anderen.
König der Möwen?
nicht auch so ein
König
bisschen,
der Möwen würde ich mir angucken.
So ein bisschen hipper ist, weil der ist schon spannend.
Den habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, ich habe auch noch nicht mal gesehen.
Ja, man kennt noch nicht mal einen Trailer oder man kennt noch nicht mal die Figuren. Dabei ist es ein richtiger, normaler, konkreter Disney-Film in der Reihe, der sich da zwischen Ariel und so weiter und so fort da eigentlich auftut. Also
ja, und
kann
steckt
ich jedem
da viel
als Einstieg
dran?
Ja, das ist tatsächlich interessant.
Das ist ja die große Frage immer, ne?
Das ist auf jeden Fall
wie bei
eine
unheimliche Begegnung der dritten Art, ja auch vielleicht ein wahrer Kern drinsteckt, ist ja vielleicht auch am Disney Atlantis was dran.
Er hat auf jeden Fall ein bisschen was mit unserer Hausaufgabe zu tun gehabt, der Film. Das war schon sehr, 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 sehr lustig. Ja, möchte jemand ausführen? Ansonsten mache ich auch einen Einstieg.
Wie mach du mal den Einstieg.
Okay, ich glaube, Atlantis so kennt der eine oder andere so von Plato vielleicht schon mal gehört.
Atlantis so, hieß die Wildwasserbahn im Fort Van Abenteuerland, im Bestlich Wasserfall.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr wasseraffines Thema. Ne? Ja. Also Atlantis.
Wir als Sternzeichen Fische fühlen uns da jetzt wohl.
Ja. Kennt man ja quasi als die untergegangene Stadt. Ja, also Platon hat zuerst in seine, ich hatte mich glaube ich sogar aufgeschrieben hier in meinen Notizen.
Ist ja so ein altgriechischer, ne, so.
Ja.
Mensch, den man schon mal gehört hat, vielleicht so ein bisschen aus den Geschichtsbüchern. Und der hat so eine Überlieferung und ist einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige, der ein bisschen ausführlicher über diese, in Anführungszeichen, Stadt, Kontinent, kommen wir vielleicht noch dazu, was es ist, berichtet hat.
Erzähl mal.
Ja, da gibt's auch, wollte nur noch anmerken, wenn das einer mal einfach direkt reingoogelt, gibt's auch eine schöne Karte dazu. Also so eine uralte Grafiklandkarte, die so irgendwie mitten im, Anführungszeichen, Mittelmeer erscheint. Und da hatte ich so ein kleines Hausaufgabenvideo geschickt gehabt. Und in diesem Hausaufgabenvideo wird auf so verschiedenste Art und Weise so ein bisschen auf dieses Thema Atlantis eingegangen. Weiß nicht, ob ihr da mal reinschaut.
Also es ist nicht das Mittelmeer auf der Karte, es ist tatsächlich
Atlantis.
Weil wenn man mal guckt, die Karte steht A auf dem Kopf, also rechts ist Amerika eingezeichnet, links oben ist Afrika und links unten ist Hispania, also Spanien. Man muss das Ganze quasi um 180 Grad gedreht vorstellen, dann haben wir da quasi, wäre dann rechts eben im Süden Afrika, dann oben drüber Straße von Gibraltar und dann Spanien und dann links Amerika, also muss quasi die Insula Atlantis, die da eingezeichnet ist, irgendwo im Atlantik liegen.
Ach.
Was natürlich auch dem Namen quasi so ein bisschen zugutekommt.
Ja, genau.
Aber es ist jetzt natürlich die große Frage, Atlantis, das große Mysterium. Irgendwie, wenn man wirklich forscht, jeder meint irgendwas anderes zu Atlantis zu wissen. Jeder verortet es auch woanders. Also wir haben von Mexiko-Stadt bis zur Antarktis hat jeder seine Theorie, wo das eigentliche Atlantis mal gelegen hat. Es, so wie es zumindest von Plato beschrieben wird, geht es um eine sehr große, wenn nicht die größte Stadt oder Ansiedlung, die man sich so vorstellen kann. Ist wohl auch viel Wasser mit dabei gewesen. Deswegen hat man ja auch diese alte mexikanische, wie hieß die? Tenochtitlan. Was damals die alte Aztekenhauptstadt war, die ja quasi dann von Mexiko-Stadt überbaut wurde, die da quasi auch in diese, dass man vermutet, dass das eigentlich so die Vorlage war, weil die ja auch in so einen See reingebaut ist, also auch viel Wasser drumherum. Andererseits natürlich auch die Frage, woher, also war Plato schon mal in Mexiko? Ne? Oder vermischt man da vielleicht einfach nur zwei Sachen? Ja, die große Frage, was hat's mit Atlantis auf sich? Und natürlich im Rahmen, sagen wir mal, der UFO-Forschung und Präastronautik kommt Atlantis ja auch nochmal da einen ganz besonderen Stellenwert zu, weil es ja auch die Hochstadt der Technologie und Kultur war und da ja sofort immer die Alarmglocken schellen, so da, wo kommt Wissen und Kultur her? Das haben sich die Menschen nicht selbst erarbeitet, sondern das bringt dann immer irgendein Alien im UFO. Spätestens da wird es dann quasi interessant auch für uns, was Atlantis angeht. Oder, Paul?
Ja, ich hab's dann vollkommen überspitzt. Ich habe euch dann zu dieser Hausaufgabe noch einen Text geschickt
gehabt. Ja, und der war ganz schön heftig. Der war
wirklich hart.
Der war schon brutal.
Was heißt Atlantum?
Ja, das geht gleich da rein, weil in dem Text heißt es ja auch der Kontinent Atlantis. Und da ist dann die Frage, okay, war Atlantis nicht nur eine Stadt, sondern war es vielleicht eine ganze Gesellschaft oder eine Kultur, so wie wir sagen, Amerika, die Amerikaner oder die Deutschen. Also ihr wisst, was ich meine. Es bezieht sich vielleicht nicht nur auf Atlantis, auf eine Hauptstadt fertig und vielleicht noch drei Dörfchen drumherum, sondern vielleicht sogar auf einen ganzen Kontinent, der unter anderem vielleicht schon eine Art von Hauptstadt der größeren Art gehabt hat. Aber dieser Kontinent kann sich durchaus eventuell vom, sagen wir mal, Atlantik tatsächlich bis ins, und jetzt meine ich wirklich Mittelmeer, bis nach Ägypten, bis Griechenland und Co. und so weiter und so fort durch weitere Dörfer, die da nach und nach und Städte, die da nach und nach gebaut, Kolonien, genau. Kolonien war das Wort, was ich gesucht habe. Weiterentwickelt haben. Und Atla in dem Sinne ist quasi die Hauptstadt, die, wie ich hier schön in dem Text habe, unter anderem auch als Weltraumhafen gedient haben könnte, um zu anderen Planeten zu kommen, ist doch ganz klar.
Verbindungspunkt, in der galaktische Außenposten.
Ja, genau. Was ja durchaus auch mit dem zusammenhängen könnte, dass, wenn man das Ganze im Atlantik noch bis runter zum heutigen Südpol zieht, dass ja da auch gesagt wird in den tiefsten Kanälen, dass sich dort nach wie vor ein, in Anführungszeichen, intergalaktisches großes Sternentor mit Verbindung zu, sagen wir mal, mit dem schnellsten ICE-Zug zum nächsten Planeten und Universum befindet, was wiederum ja auch unseren Planeten so interessant machen könnte, wenn man weiß, dass da der internationale Großraumflughafen unseres Sonnensystems liegt, wenn man mal irgendwie doch einen größeren Urlaub vorhat.
Aber wo soll denn dieser riesige Kontinent, der ist ja dann wirklich größer als jeden Kontinent, den wir so bisher kennen, wo ist denn der hin?
Ja. Die Sache ist, ne? Ja.
Weil ich sag mal so, man kennt ja unsere Kontinente, und ich meine, man kann ja auch die Herkunft der Kontinente oder der Landmassen auch wirklich nachverfolgen. Also wenn wir jetzt, ne, wenn Pangea damals, der ehemalige Superkontinent, aus dem quasi alle Landmassen hervorgegangen sind, das kannst du ja schon relativ gut nachvollziehen, wo da was herkam. Da ist ja jetzt auch nirgendwo Platz für so einen gigantischen Kontinent, der quasi von der Antarktis bis nach Afrika und nach Amerika gereicht hat. Ich meine, selbst wenn da ein bisschen Seeweg noch dazwischen war, muss das Ding ja riesig gewesen sein.
Und
wo ist das hin?
Da verweise ich, habe ja da auch ein paar Jahreszahlen in diesem Dokument, das ich euch geschickt habe, mit rein. Ich habe euch ja so ein bisschen den Einstieg verschafft in 25.000 Jahren vor Christus.
Mhm. Aber das ist ja auch noch nicht wirklich so lange her, wenn das
richtig.
Ne? Ich meine, sogar muss doch noch eine Spur irgendwo her sein. Und in 25.000 Jahren verändert sich der Planet jetzt auch nicht so krass, dass du sagst, ein Kontinent von dieser Größe mit einer Zivilisation, wie sie da, und mit einer Technologie, wie sie da beschrieben wird, der verschwindet innerhalb von 25.000 Jahren nicht spurlos.
Und da verweise ich dann auf 19.000 vor Christus, wo jetzt wisst ihr gleich, auf was ich so ein bisschen hinaus will, zumindest zum ersten Teil. Da steht nämlich, letztes Gletschermaximum, der Meeresspiegel ist auf ein Minimum zu dieser Zeit zurückgefallen. Das heißt, der Wasserspiegel zu der damaligen Zeit war, also zu der Zeit von 19.000 vor Christus, war extremst niedrig. Also so, dass vielleicht das ein oder andere, zumindest ist das ein Aspekt, vielleicht zu finden ist, wenn man mal ein bisschen das Wasser auspumpen können würde aus dem Mittelmeer und aus dem Atlantik. Das ist aber nur einer, weil wenn man jetzt noch weiter verfolgt.
Aber ganz ehrlich, wie hoch kann denn der Meeresspiegel, wie hoch steigt der denn und fällt im Worst Case? Du musst ja dir vorstellen, also ich meine, selbst wenn das 30 oder 50 Meter Meeresspiegel sind, das ist ja nichts, was man nicht sogar von Satelliten aus durchleuchten könnte. Das heißt, wenn da irgendwas in der Tiefe wäre, was dann mit einem Meeresspiegelanstieg von 30 bis 50 Metern, was eigentlich schon brutal utopisch ist, da wäre Holland schon längst weg.
Ja.
Ne? Und du musst dir mal vorstellen, dieses Wasser muss ja irgendwo hin. Wir haben einen Wasserkreislauf. Das kann ja nicht verschwinden. Ne? Also genau. Das heißt, wenn du diese Mengen an Wasser auf dem bisschen Festland im Vergleich zu Wasseranteil, den unser Planet hat, da irgendwo festfrieren müsstest, dann müssen wir gigantische Gletscher gehabt haben, die dieses Wasser als Süßwasser irgendwo festgefroren haben. Und das ist wirklich 19.000 Jahre sind, glaube ich, auf so erdzeitlicher Sicht eigentlich fast nichts. Das heißt, diese gigantischen Gletscher müssten auch so krasse Spuren hinterlassen haben. Allein durch die Erosion, wenn die dann abgeflossen sind, die müssen ja reißende Flüsse innerhalb von ein paar tausend Jahren müssen da rausgelaufen sein. Also
das kann halt auf jeden Fall nicht sein. Das finde ich auch saugut, dass du das so auf den Punkt bringst, weil das allein bringt nicht einfach eine ganze Spur von Zivilisation oder wie sowas weg.
Selbst wenn du sagst, dieser riesige Kontinent wurde komplett überschwemmt, dann kann der nicht tiefer liegen als, weiß ich nicht, sagen wir mal 30 Meter unter dem Meeresspiegel oder so. Und davon würdest du irgendwas finden.
Richtig. Muss also, so sein.
Ja.
Ich gehe wegen näher in die Gegenwart. Wir reisen mal in 15.000 vor Christus. Und da ist ein wunderbarer Satz, der auch aus einem Hollywood-Film stammen könnte, als Introduktion quasi. Ein alter Feind aus dem Weltraum kehrt nach Terra zurück. Ja, das kann man natürlich sehr mit Humor sehen, aber ja genau, wir brauchen mal unseren Pusher wieder. Wo ist denn dieser Button mit unserem Ja, genau. Haben wir den noch? Conny, wo ist denn der?
Ist der Carmina Burana drücke? Den müssen wir reaktivieren. Conny, du musst die Carmina Burana auch mal auf seinen Knopf legen.
Ja, muss man machen.
Müssen wir mal mit der 2
AA. Den brauchen wir hier, glaube ich, demnächst öfter.
Ja,
also da kamen ein paar alte, uns nicht so, oder sagen wir mal den Atlanten, wie nennt man die überhaupt? Die
Atlanten?
Ist dann Atlanten, Atlantäer, Atlanter, also den Einwohner Atlantis zumindest nicht ganz wohlgesonnenen, alte Bekannte kamen aus dem Weltraum zurück auf die Erde und was ist dann passiert?
Ja, genau. Zumal man auch noch, das muss ich auch noch unbedingt mit einbauen, Atlantis jetzt nicht nur aus einer Rasse bestand. Ja, da heißt ja auch da am Anfang, da könnten eventuell mehrere, auch andersfarbige und anders aussehende, also es ist eher eine Gesellschaft, es ist eher eine Kultur, die dem Ganzen zugestimmt haben, wie es dort in der Anführungszeichen Gesellschaft halt okay ist. Die war übrigens auch, wenn man dem Ganzen Glauben schenkt, technologisch so unfassbar krass fortschrittlich unterwegs, dass man, wenn man daran auch teilhaben wollte, man quasi auch in gewisser Weise ein bisschen seiner Freiheit beraubt wurde. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
Wäre ich auch jeden Tag 8 Stunden.
Also vielleicht ein Beispiel, ob das jetzt so war oder nicht, aber wenn du da irgendwie drin sein wolltest, musst du dir quasi einen Chip geben lassen, damit man immer weiß, wo du bist, wer du warst und was dein aktuelles Gehalt ist. Um es jetzt mal auf so die heutige Zivilisation. Das ist
wie mein Apple-Account.
Du kriegst quasi einfach eine Steueridentifikationsnummer.
Ja, genau. Das hat ja Vor- und Nachteile, auch wenn das jetzt ein Riesenthema wäre.
Ja, aber Leute, das macht man doch heute sowieso freiwillig. Google und Apple und so, die wissen alle, wo ihr seid.
Das wäre halt überhaupt kein Problem, glaube ich.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, das wollte ich noch so ein bisschen erwähnen, dass die nicht alle gleich aussehen, die da waren. Ja, das waren unterschiedliche vielleicht Kulturen und aber sie hießen trotzdem alle Atlantaner. Fragt mich jetzt bitte nicht. Und dann kamen die Bösen und die Sache an diesem wunderschönen Text ist halt auch, dass sich das dann Ganze durchzieht bis 10.700 vor Christus. Und da wird eigentlich in diesen 5.000 Jahren, die dann vergehen, beschrieben, wie diese Gesellschaft von diesen, in Anführungszeichen, die da von außen kamen, infiltriert wird und auch so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird, sodass sie nicht mehr so ganz alle einig sind und dann so, so Richtung Bürgerkrieg geht und man kommt nicht mehr miteinander klar und das ist doch doof und hier. Und dann letztendlich sich das Ganze zu einem unfassbaren Event herauskristallisiert, was nicht mehr aufzuhalten war, sozusagen. Welches ziemlich
es
genau
ist,
dann
so wie es immer ist, irgendwann gibt's Beef und daran scheitert ja dann alles. Es könnten ja alle so schön in Frieden nebeneinander, zufrieden nebeneinander herleben. Ne? Keinen mangelt es an was, die Technologie sichert das alles, aber irgendjemand kommt dann daher und es gibt immer irgendwann Stress.
Ja.
Ja, und der Kern dieses Stresses geht angeblich in diesem Dokument 10.700 vor Christus los. Da geht's los mit, die Temperaturen auf dem Planeten steigen allmählich, die Eisdecken schmelzen, bipapo, wobei wir ja gerade absolut festgehalten haben, dass das allein ja nicht den Untergang herbeirufen kann. Allerdings wird hier, und das finde ich total spannend, auf sogenannte Halls of Records eingegangen. Das sind anscheinend Hallen oder, sagen wir mal, Gebiete oder Bunker oder würde man vielleicht heute sagen, in denen sehr vieles von diesem, sagen wir mal, wertvollem Wissen, wertvolle Technologie, wertvolle Technologie quasi versteckt wird. Ja, das wird dahin geschafft.
So quasi wie die ewige Bibliothek.
Ja, so wie unsere, es gibt, glaube ich, wir haben auch so eine DNA-Bibliothek irgendwo am Nordpol tief unter dem Eis mal gemacht. Das gibt, glaube ich, auch nachzulesen.
Da so werden alle Samen gelagert.
Genau.
Und so irgendwo in den Alpen, oder?
Nee,
oder in Norwegen. Zumindest auch in der Schweiz, irgendwie in so einem Norwegen alten Bunker nochmal so ein ja. Bio.
Auch in so der Schweiz, da wird Käse gelagert und Schokolade. Und vielleicht
voll mit Toblerone.
Toblerone, bitte.
Ja,
aber die hat eine neue Form und die merken wir nicht mehr. Weil die neue Form ist nicht mehr gut.
Und in diese Schweizer Untergrundbunker wurden dann dieses Wissen verstaut für die Zeit, die jetzt dann da kommt. Das sollte nicht in die Hände dieses, Anführungszeichen, bösen Zivilisation gelangen, die da jetzt kommt. Was anscheinend irgendwie damit zu tun hat, dass die wussten, es ist nicht mehr aufzuhalten, das wird jetzt so passieren und wir schaffen den Kram jetzt weg. Und wenn die 10.000 Jahre dann rum sind, so in 2025 holen wir den ganzen Kram wieder raus. Ja? Das ist unfassbar interessant, auch natürlich mit dem Schmunzeln zu besehen, aber kann man natürlich mal vertiefen, aber letztendlich passiert es dann, was passieren musste. Und bei 9600 vor Christus fällt euch jetzt wahrscheinlich auch gleich ein bisschen in die Kinnlade runter. Wenn ihr da
ist mir schon runtergefallen. Der Enlil ist da wieder am Start.
Der Enlil ist am Start. Und da steht sowas wie Wettermanipulation. Ja, große Veränderung der Erdkruste.
Ja, da hoch hat die
wichtige tektonische Aktivitäten. Und, da wurde wohl einiges, sagen wir mal, aus der Trickschublade rausgeholt und nicht nur ein bisschen Anstieg des Meeresspiegels, um letztendlich einen großen Teil dieser ganzen Geschichte zu vernichten. Und ich finde, man kann mal darüber philosophieren, wie dieser Bereich heute aussieht. Also der Atlantik, klar, da ist jetzt relativ viel Wasser. Ne? Die Frage ist, was ist unter dem Wasser? Aber auch der Bereich von Afrika, Nordafrika. Das ist ein sehr, sehr kritisches Thema. Ich bin jetzt gleich noch gespannt, was der Mischa sagt. Aber wenn ihr euch einfach mal die Weltkugel zur Hand nehmt und schaut euch den oberen Teil von Afrika an.
Viel Wüste.
Dann ist der einfach nur gelbe Wüste. Ja. Wenn ihr aber auf demselben, Anführungszeichen, Höhenbreitengrad, mal so ein bisschen auf die anderen Regionen rübergeht, so Richtung, ich sage jetzt mal Indien oder in China oder auch in Mittelamerika, dann ist da nicht unbedingt Wüste. Jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen intensiver nachgucken, ob das mit, sag ich mal, dem ganz normalen Wetterphänomen zu tun hat, warum dort so unfassbar viel Wüste ist oder hat es tatsächlich mal einen Schlag getan und in der Region wurde unfassbar viel ausgelöscht oder befindet sich noch unfassbar viel unter diesen riesigen Sandmassen. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass zum Beispiel immer mal wieder in dieser Region auch interessante archäologische Funde, teilweise die hier und dort mal aus diesen Sandbergen rauslunsen, zu finden sind, zumal Ägypten ja da auch nicht weit entfernt ist und Ägypten ja auch zum großen Teil, wenn ihr mal googelt, die Sphinx zum Beispiel, ne, da hat damals von vor 50 Jahren nur das rechte, linke Ohr und die Nase rausgeguckt und der Rest musste ja auch noch ausgegraben werden. Zumal ja, das ist ja auch noch Sand der...
Ja, aber die, also prinzipiell die Sphinx und ich meine, die Hochstädte dieser Zeit haben sich natürlich immer an den Wasseradern orientiert, ne? Also du wirst jetzt wahrscheinlich nirgendwo mitten in der Sahara irgendwie komische Dinge.
Ja, vielleicht war da ja mal eine Wasserader.
Städten.
Weißt du, wie ich meine?
Ja gut, das ist natürlich so, die Frage.
So eine hat mal so eine richtige Atombombe, war natürlich keine Atombombe, aber so Vorstellungskraft halber, oder mehrere mal in diesen nordafrikanischen Bereich drauf, alles ist platt gemacht worden, alles ist nur noch Sand, Wetter, Zivilisation existiert gar nicht und hier und da ragt aber so ein bisschen Überreste raus und die wohl am meisten gut erhaltensten Überreste sehen wir im Bereich des Nils, da ist ja auch das Ende, in Anführungszeichen, dieser Sand, dieses Wüstenbereich. Naja,
aber auch nur auf Afrika, wenn du dann jetzt, sagen wir mal, also in die arabischen Länder guckst, ne, oder bis Afghanistan, da zieht sich das noch weiter in den Norden. Also es ist mir schon eine sehr selektive Auslöschung. Ne, zumal du ja auch, auf den Breitengrad auf der anderen Seite, bis in Mexiko hast du auch Wüste. Also das ist schon, sagen wir mal, klimatisch durch die Äquatornähe bedingt, dass du da halt so Trockengebiete hast. Ne?
Und du hast halt auch in diesen arabischen Ländern Israel und so weiter und so fort. In diese Richtung hast du ja unfassbar viele tolle und beeindruckende, in Anführungszeichen, weitere Weltwunder und alte Kultstätten zu finden. Also allein die Stadt Petra, also nicht die Stadt, aber dieses, weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja.
Ja, das ist ja auch ungefähr auf demselben Bereich und auch sehr viele antike Gegenstände, die ja auch bis heute nicht so ganz geklärt sind, ob es irgendwelche, ja, sagen wir mal, antiken Überbleibsel sind oder vielleicht auch technologisch für die damalige Zeit wohl krass funktionierende Geräte waren, sind eigentlich da immer so ein bisschen, ja, hat man mal hier irgendwas gefunden. Vielleicht existiert da einfach unfassbar viel mehr, wenn wir einen riesen Sandstaubsauger hätten.
Wollte ich gerade sagen.
So über den nordafrikanischen Kontinent mal so richtig in Einsatz bringen könnte, würde es mich nicht wundern, sagen wir es mal so, dass man da vielleicht noch mehr findet, ja. Einfach mehr Überbleibsel und vielleicht tatsächlich die Überbleibsel, die mit Atlantis zu tun haben und auch ganz spannend in dieser Region.
Also du findest jetzt Atlantis im Gegensatz zu vielen anderen Theorien, die ich bisher gelesen habe, irgendwo unter dem Sand Nordafrikas.
Denk dran, es ist eine Kolonie. Es muss nicht die Hauptstadt sein, wobei es ja Gerüchten zufolge. Also
quasi ein Außenposten von Atlantis.
Gerüchten zufolge tatsächlich auch eine Möglichkeit gibt, dass Atlantis tatsächlich in Nordafrika liegt. Und zwar gibt einfach mal ein, das Auge
Afrikas. Es gibt mehr Orte, an denen Atlantis liegen könnte, als dass es nicht liegen könnte, oder? Ich will das jetzt mittlerweile so durchlesen, ist ja überall theoretisch Atlantis.
Habt ihr das mal gemacht?
Stückchen von Atlantis.
Das Auge Afrikas mal eingegeben. Das war das eigentlich ist auch
dieses tiefe Loch da.
Ja, dieses rundförmige. Und das Spannende ist, das ist ja, es sieht entweder aus wie ein Meteoriteneinschlag mitten auf Afrika oder es sind Überbleibsel der Hauptstadt von Atlantis. Wer weiß, oder eine von mehreren Städten aus der atlantischen Zivilisation oder Kolonie, die in gewisser Weise dann doch spannende Zusammenhänge zu den Beschreibungen von Platon haben, der ja in seinem Büchlein aufgeschrieben hat, wie die Stadt ungefähr aussieht, wie groß sie ist.
Auge der Sahara, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, es liegt einen direkt an, wenn du da mit der ISS über Afrika fliegst. Das ist sehr beeindruckend und niemand schreibt was in die Geschichtsbücher großartig davon, zumindest in der letzten Zeit. Jetzt gerade ist es wieder sehr am Kommen. Und ich will hier nicht sagen, dass es das wahrscheinlich ist, aber ich will sagen, dass es eines eventuell der Städte sein könnte, die schon größer waren und die auch lustigerweise gut in Verbindung mit dem passt, was Platon damals in seinem Buch geschrieben hat. Da gibt es auch tolle Videos drüber. Hier, das war so und so groß und danach kamen drei Hügelfronten und wir hatten so und so viel Wasserrillen zwischendrin, die als Abwassersystem, hast nicht gesehen. Also und irgendwie passt es von den Meterangaben und Grundstückmaßen irgendwie dann doch irgendwie gut mit dem Auge der Sahara zusammen, was wo man einfach mal ein paar Truppen hinschicken müsste, mal sagen, jetzt buddelt da mal weiter, guck doch mal, ne, aber, oder nehmt doch mal jetzt einen ultimativen Staubsauger in die Hand und räumt da mal frei. Und das wird vielleicht Thema in den nächsten Jahren und könnte tatsächlich eine gute Analogie zu dem sein, was wir von Platon wissen und natürlich auch interessant zu dem, was ich euch da als Hausaufgabe geschickt habe, zu dem Dokument, welches ich übrigens in voller Ausführlichkeit natürlich in meiner UFO-Masterclass anbiete. Seid ihr noch bei mir?
Ja, ja. Ich guck grad. Ich bin gerade in Mauretanien.
Ihr seid alle voll im Afrika. Wo ist das Auge?
Ja, ich bin jetzt irgendwo in Libyen, oder?
Das ist Mauretanien, ist das. Und zwar, da ist aber auch in der Mitte direkt ist die Landkreisgrenze. Also da muss ich mir vorstellen, als wenn der mein Spessart an den Landkreis Aschaffenburg angrenzt, also direkt da in der Mitte.
Ich mach mal
da gibt's doch schon wieder Verwaltungsprobleme, sehe ich da jetzt schon mehr. Der eine kommt mit dem Staubsauger, sagt ja, aber nur bis hierhin, weil da ist unser Landkreis und ja, wir wollen nicht, dass gesaugt wird. Also aber es ist interessant, ich habe das noch nie gesehen tatsächlich und ich gucke ja auch viel Ancient Aliens.
Ja, eben.
Vielleicht habe ich es gesehen, habe dem nicht so Beachtung geschenkt, weil ich andere Dinge nebenbei getan habe, das kann natürlich sein. Da gibt's auf jeden Fall ganz ganz spannende Bilder.
Also Spiegel Online schreibt auf jeden Fall der aktuellen Theorie zufolge, wo war es denn jetzt? Habe ich es weggescrollt. Der aktuellen Theorie zufolge begann die Entstehung des Auges vor mehr als 100 Millionen Jahren, als fast der gesamte Festland der Erde zu einem einzigen Kontinent, Pangea, vereint war. Gewaltige Magmablasen drängten nach oben, zerrissen den Großkontinent, seine Bruchstücke und bildeten die heutigen Kontinente. Unter der Sahara aber blieb das Magma stecken, es wölbte den Boden zu einer Beule, wobei das Gestein entlang konzentrischer Linien brach. Die Brüche verliefen meist an den Übergängen von einem Gestein zum anderen, die Grenzen fungierten als Sollbruchstellen. Später gab es in der Gülb-Erisha noch eine Lava-Eruption. Das blassere Innere des Auges besteht aus Vulkangestein. Also die sagen, es ist eine vulkanische Öffnung. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Für die alle, NASA wird sagen, Hörer, es war ein Meteorit. Die es
nicht googeln können. Ja, es sind, sagen wir mal, konzentrische Kreise oder Wellen mitten in der Wüste, die tatsächlich auch so ein bisschen bläulich schimmern. Es sieht eigentlich so ein bisschen so aus, wie ein Wassertropfen ins Wasser kommt und es wälzt sich weg und du machst davon dann ein Standbild. So ein bisschen sieht es aus, nur aus Gestein. Ja, es hat natürlich schon, sagen wir mal, rein optisch, geht es schon sehr in die Richtung von diesen typischen Darstellungen, wie Atlantis immer dargestellt wird, auch als Stadt, die quasi ringförmig auf irgendeinem Wasser aufgebaut ist. Das ist natürlich die Frage, wie weit ist Wasser da weg? Aber so wie ich das auf dem Foto sehe, ist das doch an der Küste hier, oder? Ich habe es auf Google Maps noch nicht gefunden.
Nee, du musst einfach nur bei Google Maps das Auge Afrikas Gülb-Erisha, ich kann es dir per WhatsApp schicken, eingeben. Und dann kommst du direkt dahin geflogen.
Ja, was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, weil in Platon wird ja erzählt, dass Atlantis untergegangen sei in einem Tag und in einer Nacht. Und da wird drauf verwiesen, dass es natürlich auch, das kann eigentlich auch nicht sein. Also ich meine, so ein Gander-Kontinent kann ich innerhalb von einem ganzen Tag. Es ist letztendlich so gewesen, dass, so sagt es zumindest dieses Dokument, dass über mehrere natürlich Tage verlaufen ist, aber dass es dann schon irgendwann einen herben, sagen wir mal, ein Finale, würde der Hollywood-Regisseur dazu sagen. Ein finales Tsunami-Finales hier und da und dran. Und das muss wohl wirklich sehr, sehr brutal gewesen sein, weil da wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen wahrscheinlich in diesem Moment auch ums Leben gekommen sind und auch nicht alle gerettet werden konnten auf die höchsten Punkte und hier und da und tralala. Man sagt hier so Zeitraum von 1500 Jahren. Der griechische Philosoph und Historiker Plan berichtet, dass Atlantis an einem Tag und einer Nacht im Ozean sank, aber in Wahrheit geschah das natürlich schrittweise. Nur die letzte Phase war brutal, mit dem Höhepunkt der inneren Konflikte, mit dem letzten Schlag in einem wachsenden Krieg mit den, in Anführungszeichen, Bösen, von dem wir gerade gesprochen haben, oder den nicht so Atlantis-freundlichen, der zum Absturz eines künstlichen Meteors führte. Die begehrte atlantische Technologie war jetzt in
künstlichen
den...
Künstlichen Meteors...
Ja, ich habe ja von Wettermanipulation
und künstlichen... Also war es jetzt die Flut oder war es jetzt der Meteor?
Naja,
die, da kommen wir wieder, eine, ach, wieder alles zusammen.
Nee, eine zusammen, also wie du schon gesagt hast, natürlich der Anstieg des Wassers kann es ja nicht nur gewesen sein, aber auch damit schaffst du die ein oder anderen Dörfer weg, ne? Ist ja ganz klar. Aber hier wurde, wie ich ja anfangs gesagt habe, in eine Größenordnung von mehreren Atombomben oder vielleicht auch durch den Absturz eines künstlichen Meteors, das Ganze sehr, sehr zerstört und eine der überlebenden Kolonien, die, sag ich mal, danach noch einigermaßen weiterleben konnten, ist unter anderem auch das, in Anführungszeichen, Ägypten, wie man es halt heute noch so ein bisschen kennt, oder das eine oder andere auch griechische, was halt da noch letztendlich übrig geblieben ist.
Aber
das hat mit Erdbeben und allem drum und dran natürlich...
Musst du doch mehr finden, vor allem wenn die nicht mal 10.000 Jahre zurückreicht. Also wir finden Überreste von irgendwie Neandertalern oder sonst irgendwas. Wie lange ist es her? 300, 400.000 Jahre, ne, als der Homo sapiens kam. Also entweder gibt es da einen riesen schwarzen Fleck in der Geschichtsschreibung. Weiß ich das nicht.
Also der würde zumindest dem ganz gut anpassen, indem das ist jetzt, und jetzt wird es natürlich oberverrückt, indem man natürlich hier, wie man diesem Dokument weiterfolgen kann, davon ausgehen muss, dass seitdem das passiert ist, tatsächlich auch die ein nicht so nettes Volk so ein bisschen die Kontrolle über unseren Planeten übernommen hat für die letzten ja 7.000-8.000 Jahren. Bis, in Anführungszeichen, heute. Ja, vieles dieser ultimativen Technologie ist weiterhin im Verborgenen geblieben. Wir sind jetzt mal ganz gespannt, was in also den nächsten Jahren... Also bisher scheinbar
alles, weil ja, wie gesagt, alle Technologie, die uns richtig zur Verfügung steht, lässt sich ja, zurückführen. Ne?
Und die beschreiben ja hier in dem Dokument, dass sie das auch vor allem deshalb machen, dass es, damit es nicht den, in Anführungszeichen, Bösen in die Hände gefällt, was dann noch einen noch schlimmeren Zustand des Ganzen quasi...
Aber dann dürftest du ja auch keine Technologie mehr irgendwie entwickeln. Weil, wie du schon sagst, du kannst jede Energie für Böses einsetzen, du kannst jede Technologie für Böses einsetzen. Da hätten wir eigentlich bei unseren Stöckchen und Steinen bleiben müssen.
Da das
kannst du am wenigsten Schaden mit anrichten, global gesehen.
Ist halt genau das, wo wir hier, in zumindest meiner Perspektive, in dieser Gegenwart halt angekommen sind. Ne? Sind wir jetzt mittlerweile soweit? Sind wir fähig, dem Ganzen mal ein bisschen mit höherem Bewusstsein, mit mehr Vernunft dem Ganzen entgegenzutreten? Wenn wir gleich wieder, wenn da irgendwelche mal sich da irgendwie zeigen, die Super Soaker rausholen und die abschießen. Oder wenn wir einfach mal so weit sein und sagen, okay, wir geben dem mal so ein kleines Vertrauenswillkommensständchen und gucken mal, wie die so drauf sind. Das ist halt das Problem. Und nach den ganzen Folgen, die wir so zusammen gemacht haben, wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es schon sein kann, dass ein, sagen wir mal, militärischer Bereich unseres Planeten sich schon eher drum gekümmert hat, die Dinger da oben eher abzuschießen, als jetzt irgendwie willkommen zu heißen. Was natürlich bedeutet, wir waren jetzt in den letzten 2 Jahren noch nicht so ganz so bereit. Und wir sind ja noch ein bisschen da am Aufräumen. Und vielleicht muss da eine Übergangsphase stattfinden, so dass man mal so langsam sich dran gewöhnt, dass da oben irgendwelche runden Kugeln durch die Gegend fliegen und dass man sich dran gewöhnt, dass der ein oder andere General sagt, ja, die sind da, wir müssen noch ein bisschen was lernen und so kann es nicht weitergehen und die gibt's wirklich und jetzt müssen wir aber mal, und so eine Übergangsphase gestaltet sich wahrscheinlich sehr schwierig, könnte ich mir vorstellen.
Aber prinzipiell, jetzt mal Fazit zu Atlantis. Ne? Also es war angeblich eine Stadt, die eine Hochkultur oder mehrere Hochkulturen beherbergt hat, die irgendwann spurlos verschwunden ist. Warum auch immer, die einen sagen untergegangen oder überflutet, die anderen von Kometen ausgelöscht oder wie auch immer. Aber was ziehen wir jetzt draus? War Atlantis... Also, deiner Meinung nach gab es Atlantis auf jeden Fall?
Meiner Meinung nach auch.
Ja?
Ja, da wird so viel schon seit Jahren drüber gesprochen und gemacht und getan. Dass ich kann mir
es gibt so viele Mythen, die auch über Jahre.
Ja, aber Micha, die ist schon ein bisschen anders, die Mythologie hier.
Es ist halt auch eine Frage von, wie stelle ich mir es vor? Ne? Stelle ich es mir einfach wirklich so mit als eine Hochkultur vor, wo die halt alle in ihrem Röckchen da und vielleicht mit zwei, drei geilen Gadgets irgendwie es geschafft haben, bis moderner unterwegs zu sein? Oder stellen wir uns vielleicht mal es wirklich ganz krass vor? Ich meine, da kamen so Wortbegriffe wie intergalaktischer Raumfahrthafen, ja.
Ja, ja.
Krasseste Technologie.
Aber sowas verschwindet doch nicht komplett spurlos. Wenn das wirklich so groß und so hochtechnologisiert war, da haben die doch auch Materialien, sonst irgendwas, das müsstest du doch wirklich.
Und da fand ich es ganz spannend, wie du gesagt hast, da müsste ja auch ein schwarzer Fleck in unserer Geschichte sein. Und vielleicht hat ja dieser schwarze Fleck den schwarzen Fleck die organisiert, die da gekommen sind und Atlantis platt gemacht haben. Ja, weil die haben bis Sicherheit kein Interesse. Du müsstest schon ganz schön was anstellen, ja. Du müsstest schon ein bisschen Macht über die Welt haben. Du musst
ja alles, was älter ist, liegen lassen, weil den älteren Kram haben wir ja gefunden. Du musst auch alles, was jünger ist, liegen lassen, weil allen jüngeren Kram haben wir gefunden. Sagen wir mal, nur diese, sagen wir mal, 5000 Jahre von, sagen wir mal, minus 15 bis minus 10.000 Jahre, wo sich jetzt diese ganze Story abgespielt hat. Da musste dann die Bewohner Atlantis haben sich ja dann wohl auch über die ganze Welt verbreitet. Das heißt, sie müssten irgendwo überall Brocken.
Guck doch mal aus dem Fenster.
Von dieser Zivilisation irgendwie rumliegen, die du doch andauernd irgendwo finden müsstest, die sich nicht
richtig
in die lokale Geschichtsschreibung einordnen lassen. Und so viel gibt's doch da.
Also, aber vielleicht müsstest du einfach nur die aktuellen Geschichtsbücher umschreiben und schon wird's funktionieren.
Ja, dann hast du aber trotzdem noch keine handfesten Beweise von irgendwas.
Nur weil du Geschichtsbuch schreibst, hast du ja
trotzdem hier noch keinen alten, 10.000 Jahre alten USB-Stick ausgegraben oder irgendeinen Raketenantrieb von vor 10.000 Jahren oder irgendeine, weiß ich nicht was. Weil alles, was
ja, die einen sagen, ja zum Beispiel, nahtlos. Dass zum Beispiel dass wir uns die Energieform, ne, diesen, von dem du gerade gesprochen hast, da ganz anders vorstellen müssen. Und da verweise ich gerne mal auf unsere Pyramiden-Diskussion.
Alles Humbug, das kriegst du doch mit der Thermodynamik niemals überein. Es ist doch alles Science Fiction und Märchen. Und selbst wenn du so eine Energie, die musst du speichern. Ne, das ist ja das Problem, was wir aktuell haben, ist nicht nur die Energie.
Wasser ist ein Superspeicher. Du kannst so, mit Wasser hat ein unfassbares Gedächtnis. Da kannst
was
du
super sagen. Was für ein Bullshit. Wie willst du denn? Es ist, hau mal einen Nagel durch ein Handy-Akku und guck, was passiert.
Nein!
So, ne? Wie das Ding in Flammen aufgeht, wie viel Energiedichte in so einem Akku steckt. Oder auch in Benzin. Cool. Ne? Aber jetzt erzähl mir nichts von Wasser und Gedächtnis. Wir haben einfach die Grundsätze der Thermodynamik und da wirst du in Wasser wird als Energiespeicher genutzt, ja, in Speicherkraftwerk sehen. Wir pumpen tagsüber mit überschüssiger Energie Wasser irgendwo hoch, dass wir, wenn wir es dann brauchen, nachts wieder runterlaufen lassen durch Turbinen durch. Ganz gängiges System. Aber wenn du mit so 0815 Lehm, Stein, Sandtechnologie, irgendwelche übermäßigen Energiespeicher, das sind alles komische Erzählungen, da gibt es überhaupt keinen Ansatz, dass das irgendwie funktioniert oder wie das funktioniert haben soll.
Und jetzt setze ich noch einen oben drauf, Micha. Oh.
Das ist alles Fantasy.
Vielleicht haben diejenigen, die damals auf den Planeten gekommen sind und Atlantis platt gemacht haben und so ein bisschen die ganze Runde hier übernommen haben, einfach auch kein Interesse daran, dass wir die an diese Technologie glauben, rankommen, verstehen und haben alles dafür getan, dass unsere, sagen wir mal, aktuelle Technologie, unsere aktuelle Wissenschaft und unsere aktuellen Sachen, die wir so betreiben, auf diesem Stand und dieses ist ein sehr, sehr, sag ich mal, in Anführungszeichen, ein Stand, der einfach sehr primitiv ist, bleiben, indem man all die Sachen gemacht hat, die ich immer wieder in den letzten Folgen gesagt habe und da brauchst Organisationen mit drei Buchstaben, da brauchst Leute, die verschwinden, da brauchst Leute und Erfindungen, die einfach in den Schubladen zurückwandern und vielleicht sind wir aber, um das auch ein bisschen positiv zu formulieren, jetzt so langsam an dem Punkt angekommen, wo sich das Ganze tatsächlich wenden wird. Und Und da gibt's auch jetzt, da gibt's doch diesen lustigen, wie heißt der, dieser japanische, asiatische, der auch immer beim Mystery Channel und so, der da auch mit Ägypten zu tun hat. Wie heißt der denn
gleich? Ja, ich weiß, wie du meinst.
Ah, der
das ist ein Wissenschaftler, ja.
Und der macht jetzt, da kommen wir auch gleich noch auf den Namen mit Sicherheit, der macht jetzt eine sehr spannende Tour in den nächsten Monaten auch. Die wurde übrigens auch in Amerika, da wo ich ja war, jetzt im Urlaub, groß ja, da angepriesen. Das Land
der klügsten Menschen der Welt.
Sind auch sehr nette Menschen da, muss ich sagen, als das war.
Ja.
Die wollen da eine sehr, sehr große neue Auflage, neue Wissenschaftsserie und weiß was ich da alles aufplustern. Dann müsst ihr mal ein bisschen recherchieren, dann sagen wir auch nochmal in der nächsten Folge wissen was da dazu.
Mhm.
Was vielleicht, und er war ja auch immer einer der Verfechter, ja, mit den Pyramiden müssten wir nochmal gucken und ja, bisher sind wir hier und so weit, ne, also auch immer sehr, sehr schwammig formuliert hat. Und überrascht hat mich dann, ne? Ich habe dann natürlich auch mal im Hotelzimmer in Amerika mal den History Channel aufgemacht und Ancient Aliens geguckt. Die aktuellen Folgen sind schon beachtlich, so würde ich es gerne mal formulieren. Also da werden mittlerweile ganz anders über Pyramiden, ganz anders über unsere antike Kultur gesprochen und immer wieder gesagt, vielleicht sollten wir nochmal überlegen, ob wir die Geschichtsbücher doch nicht demnächst umschreiben sollen.
Ja, die aktuellen Folgen gibt es ja auch gerade bei uns im History Channel.
Also ich bin mal gespannt, was wir da noch ausgraben wollen. Aber tendenziell, ne, ist es schon so, dass wir schon in unserer Forschung und der Theorie sind wir schon unserer Praxis schon so weit voraus. In der Theorie können wir schon wirklich saubere Energie durch Kernfusion erzeugen. Wir kriegen es bloß aufgrund unserer technischen Limitierung aktuell noch nicht hin, ne? Sagen wir mal so ein Tokamak wirklich energieeffizient laufen zu lassen. Aber wir kommen da immer näher ran. Selbst das sind solche Riesenanlagen. Davon hättest du noch was gesehen. Selbst dann, wenn du die Energie erzeugt hast, musst du die auch irgendwo hinbringen und transportieren. Das heißt, es muss ja auch irgendwie Stromnetze oder Energiespeicher geben, ne? Irgendwas gegeben
haben. Ja, und die stehen auch überall auf unserem Planeten übrigens rum, die Empfänger.
Ein riesiger Duracell-Hase.
Ja, nicht, ja, aber das, dann, ja, die Pyramiden, die empfangen Energie. Das Ding, das sind Steingebilde. Wo sollen die Energie speichern?
Ey, Mischa, du brauchst die richtige Frequenz.
Ah, ja, das ist wirklich, mir platzt hier gleich die Halsschlag.
Eine Frage noch zum Abschluss.
Ja, auf.
Eine Frage noch. Gab es nicht mal so eine Bibliothek, die mal irgendwie abgebrannt ist und wo man nichts retten konnte? Und wären wir nicht irgendwie 10.000 Jahre weiter? War das nicht so? Oder ist es auch nur so ein Atlantis-Gerücht?
Ja, und da stand drin, wie du aus den Pyramiden die Riesenbatterie bauen kannst.
Nein, da stand das Frequenzbuch drin.
Und da ist jetzt seit 10.000 Jahren selbst die klügsten Köpfe der Welt vernetzt mit Unterstützung von Rechenpower und künstlicher Intelligenz leider keiner mehr draufgekommen. Ärgerlich, ärgerlich, dass das jetzt leider abgebrannt ist. Mir ist ja nicht vorher auf die Idee gekommen, das mal irgendwo zu fotokopieren und nochmal separat abzuheften.
Hat man gemacht.
Sehr wichtige,
ne? Im oder vielleicht sogar ganz tief
runter. Die Zeit in den 80er Jahren haben wir schon Trommelscanner, hätten wir auch alles machen können. Leider, leider. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Ist das jetzt weg? Jetzt müssen wir doch Atomkraftwerke bauen und uns die Kohle verbrennen und sonst irgendwas. Tja, schade.
In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis in 4 Wochen. Bis dahin. Alles Liebe und Gute für euch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der falsche Jingle.
Hat keiner gemerkt.
Ich drücke jetzt Stopp.